Grüß Gott und herzlich willkommen auf KTV zu dieser neuen Ausgabe von SDS, der Stunde der Seelsorge. Ganz herzlich begrüßen möchte ich wieder Pater Karl Beiler. Pater Karl, schön, dass du wieder mit dabei bist. Pater Karl, wir sind in der Karwoche. Blicken wir zurück auf den Palmsonntag. Der Palmsonntag beginnt ja liturgisch an einem anderen Ort, mit dem Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem. Hosanna sind die Rufe und dann geht man in die Kirche und dann kommt die Passion, dieses Jahr die Passion nach Lukas und dann eben am Karfreitag kommt wiederum die Passion nach Johannes. Jetzt eine Zuschrift dazu. Hochgeachtete Herren, mir fällt auf, dass am Palmsonntag gar nicht auf dieses Evangelium vom Einzug Jesu eingegangen wird, sondern die Karfreitagsliturgie gelesen wird. Ich vermute, dass gemeint ist, dass dieses Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem gar nicht thematisiert wird oder vielleicht gar nicht verwendet worden ist und sofort und eben nur die Passion vorgelesen wurde, was das Evangelium betrifft. Das stört mich. Das Evangelium zeigt doch wunderbar, wie das Volk überzeugt war, dass Jesus als Retter und Heiland ins Land gekommen war. Es mag sein, dass viele Leute mehr an einen politischen Retter, denn einen religiösen Messias geglaubt haben. Die Angst der damaligen Kirchenfürsten war berechtigt. Aber an diesem Palmsonntag vom Sterben Jesu zu sprechen, finde ich nicht richtig. Mir gefallen an diesem Tag die Hosianna-Rufe. Ich möchte wissen, weshalb der Klerus dieses Thema, dieses Fest unterdrückt und anonym hält. Danke für Ihre Erklärung. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und Gottes Segen. Nochmal, liturgisch ist das Evangelium vorgesehen, zu Beginn der Liturgie und natürlich später dann auch die Passion. Und liturgisch ist auch vorgesehen, dass man eine kurze Predigt nach dem Evangelium Jesu vom Einzug in Jerusalem hält.
Also der Klerus unterdrückt nichts und hält nichts anonym, sondern der oder die Schreiberin hat nicht verstanden, worum es geht. Jesus zieht nach Jerusalem nicht, um dort mit Hosianna bejubelt zu werden, sondern um sein Königtum aufzurichten. Er wird als König begrüßt und dieses Königtum ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Königtum der Hingabe, der Liebe, der Selbstlosigkeit. Es ist ein Königtum, das so weit geht, dass er sich geißeln lässt, verraten lässt, verspottet wird, dass er ans Kreuz geschlagen wird, unter unvorstellbaren Schmerzen stirbt, ins Grab gelegt wird und auferstehen wird. Und dieser Palmsonntag, wo sehr viele Leute in die Kirche gehen, und deshalb ist auch eine solche Zuschrift gut, weil ich habe das Gefühl, die Leute lieben mehr den Palmsonntag als Ostern, dieser Palmsonntag eröffnet die Leidenswoche. Also eröffnet die Woche der Trauer. Trauer heißt Kara im Althochdeutschen oder im Altdeutschen. Und das ist deshalb die Karwoche. Wir begleiten Jesus auf seinem Weg ins Leiden. Und deshalb auch das Thema, dass am Palmsonntag, nicht nur jetzt eben feierlich vor der Kirche, außerhalb der Kirche, die Palmzweige gesegnet werden, die eine hohe Bedeutung für die Leute haben. Ich habe das als Pfarrer erlebt, dass die Leute oft dann nur zur Segnung der Palmzweige gehen, aber dann gar nicht mitgehen in die Kirche, um dort eben das jetzt mitzufeiern, gibt's. Und das Hosianna, natürlich gefällt das. Also es ist der heuchlerischste Ruf, den es überhaupt gibt. Ja? Denn dieselben Leute werden dann am Karfreitag rufen, Kreuze gehen, ans Kreuz mit ihm. Das ist der Jubel der Menge, der schnell vergeht. Ja? Also natürlich lieben wir das mit Palmzweigen. Ich bin ja selber mal mitgezogen in Jerusalem vom Betfage runter durchs Löwentor in die heilige Stadt Jerusalem. Das war ein Jubel. Die Pilger sind damals auch begrüßt worden, Jesus auch. Er reitet auf einem Esel, weil sein Königtum ein Königtum der Demut ist. Und mit ihm, das wird nie dargestellt, werden bereits die Lämmer in die Stadt gebracht, die man für das Pascha-Fest jetzt eben schächten und schlachten wird. Auf dem Esel sitzt das Lamm Gottes, das sein Leben hingeben wird in Jerusalem. Also der Klerus verheimlicht ja überhaupt nichts, sondern ihr müsst euch bitte besser beschäftigen mit dem, was die Kirche hier eigentlich feiert. Ich mache aber eine Anmerkung, weil ich auch manches so sehe. Ich finde es absolut ungeschickt, dass wir den fünften Sonntag in der Fastenzeit als den Sonntag der Passion nennen. Wir verhüllen dann die Kreuze. Dass die Passion dann gelesen wird am Palmsonntag, ist okay. Aber ich finde, es wäre fast besser, wenn man die Passion schon am fünften Sonntag lesen würde, damit man sich einstimmt jetzt eben in diesen 14 Tagen auf das, was da geschieht. Und wenn man dann am Palmsonntag nur ein kurzes Evangelium lesen würde von der Passion, das wäre mir fast lieber, denn ich war eben jetzt jahrelang Landpfarrer. Und da ist einfach so, wenn du am Palmsonntag dann die vielen Leute und die vielen Kinder in der Kirche hast, du hast vor der Kirche dann, wo das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem gelesen wird, dann kommt in der Kirche die lange Passion. Und das ist fast eine Überforderung für die normalen Gläubigen. Außerdem, wenn es am Passionssonntag, also am Sonntag vor dem Palmsonntag, einen Akzent geben würde, wo schon das Leiden Christi thematisiert werden kann, damit Leute, die sowas schreiben, auch verstehen, worum es im Christentum eigentlich geht. Wir sind kein Hosianna-Verein, sondern wir sind ein Halleluja-Verein. Aber das Halleluja folgt eben jetzt auf die Auferstehung Christi. Und die Auferstehung Christi ist die Folge wieder seines furchtbaren Leidenssterbens, das er für uns getragen hat. Und das geschieht jetzt eben in der Karwoche. Also deshalb ist die Karwoche eröffnet eben damit, dass wir an das Leiden Christi denken. Wir verheimlichen nicht, sondern wir feiern das, was vor 2000 Jahren geschehen ist und setzen es in unsere Gegenwart.
Zwei Bibelstellen auch als Hinführung zur nächsten Zuschrift. Auf der einen Seite kommt in der Passion die Gefangennahme Jesu und dann eben auch die Verleugnung des Petrus. Auf der einen Seite eben Judas kommt, küsst Jesus. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus. Jesus wird dann festgenommen und ins Haus des Hohenpriesters gebracht. Auch Petrus findet sich dort im Hof des Hohenpriesters. Und eine Magd sagte dann zu Petrus: auch du warst ja mit ihnen zusammen. Er leugnet es, ein anderer kommt: du bist doch auch in Galiläa. Petrus leugnet wieder und wieder kommt einer und sagt: du warst dabei. Und er leugnet wieder. Sehr geehrter lieber Pater Karl, sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, auch ich gehöre zu den Stammzusehern Ihrer Sendung und bin unendlich dankbar. Wir brauchen Sie so sehr, dass dies in Worte nicht zu fassen ist. Ich habe von Franz Alt das Buch »Die außergewöhnlichste Liebe aller Zeiten« gelesen. Der Autor beschäftigt sich hier auch mit der Rolle von Judas. Er vertritt die These, dass Judas zu Unrecht in der Kirchengeschichte als Verräter gebrandmarkt wurde, wird. Nicht Judas habe Jesus verraten, sondern Petrus mit seiner dreimaligen Leugnung. Judas war hingegen der treueste Jünger von Jesu Gefolgschaft, denn er musste zum Vollstrecker des Willens Jesu werden. Er musste, mit Großbuchstaben. Er war Gottes Bote, weil Jesus ihn brauchte. Ohne den Überlieferer, so zitiert der Autor Walter Jens, gäbe es die Überlieferung nicht. Judas war einverstanden, das zu tun, was für Jesus getan werden musste. Anders wären wir nicht erlöst worden. Punkt, Punkt, Punkt. Lassen wir es mal dabei.
Also da wetze ich schon am Sessel herum. Ja. Also über den Judas gibt es hunderte Theorien. Es gibt das Wort Jesu, dass es für ihn besser gewesen wäre, für den Verräter, wenn er nicht geboren wäre. Also wir müssen das mal dem lieben Gott überlassen und so weiter, dass er eine Rolle spielt, so wie alle anderen auch jetzt eben. Dass sein Verrat, er war ein Jünger, er gehörte zum Zwölferkreis, also dass sein Verrat jetzt eben eine heilsgeschichtliche Rolle spielt, das ist ganz evident. Aber bitte eben jetzt nehmen wir Römerbrief, Kapitel 5, Vers 18 ernst, wo es heißt, Pantes hemartes an, omnes peccaverunt, auf Deutsch, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das wird hier im Theodrama jetzt eben dargestellt. Für die Priester, die zuschauen oder für die theologisch Interessierten empfehle ich von Hansus von Balthasar ein Werk, das vielleicht nicht so leicht, aber doch auch gut verständlich lesbar ist. Das ist der dritte Band der Theodramatik, wo er jetzt eben schildert, wie Jesus hier, wie sich die Welt Sünde an Christus austobt. Auch die Sünde aller Stände, die es damals gibt. Des Judentum, das bereits die Offenbarung Gottes hat, des Heidentums, das alles in Schwebe lässt. Der Heide Pilatus sagt am Schluss, was ist Wahrheit? Alles bleibt offen, Relativismus, Tolerantismus, Egalismus und so weiter. Nicht? Und dann eben die Christen, die genauso sündigen, die am schwersten eigentlich sündigen. Alle haben gesündigt. Also wie man da auf die Idee kommen konnte im Laufe der Geschichte, dieser Antisemitismus, der da entstanden ist, leider im Christentum, dass man gesagt hat, die Juden haben den Heiland ans Kreuz geschlagen. Ja, alle haben gesündigt. Pantes, Omnes, alle haben gesündigt, Römerbrief 5, 18. Und das wird eben dargestellt in diesem ganzen Theodrama und alles kotzt sich an Jesus aus, peitscht ihm die Sünde der Welt mit Geistern hinein, verrät ihn mit einem Kuss, dem Zeichen der Liebe und so weiter. Aus purer Feigheit dieser Petrus. Und vielleicht zum Schluss noch, was auch interessant ist, also warum das so ausführlich geschildert wird. Da wird auch nichts beschönigt in den Evangelien. Alle vier Evangelien schildern die Niedertracht genau des innersten Kernes. Das ist richtig. Wirklich, die Christen haben auch gesündigt. Aber man kann nicht sagen jetzt eben, dass Judas deshalb also so eine Art messianischer Helfer war und so weiter. Also das kann man so nicht berechnen. Und ob der Judas jetzt im Himmel ist, also gegen das Wort Jesu. Wir wissen es nicht. Die Kirche hat niemanden in die Hölle gesetzt. Sie weiß sehr wohl, dass jemand, sie überprüft es, wenn jemand gestorben ist und das Heilige verehrt wird, ob er im Himmel ist, wenn er Wunder wirkt. Aber eben jetzt über den Inhalt, über die Bevölkerung der Hölle, Kinder von Fatima, sie ist nicht leer, die Hölle. Wir müssen Sühne leisten, damit möglichst wenige hineinkommen. Aber das ist also eine Spekulation und da kann man schön und lustig drüber spekulieren. Mein Mitbruder Pater Dominikus Trojan hat ein sehr spannendes Buch darüber geschrieben. Nicht, also das kann man alles machen, aber wir wissen es nicht. Ja, und Judas glänzt hier durch Verrat. Ja, und nicht, das ist nicht vorbildlich, was er hier macht, sondern das ist einfach Niedertracht. Das ist etwas, das die Weltsünde eben offenbar macht in einer Zuspitzung, die dann wirklich zum Tod und zu den furchtbaren Leiden Christi führt.
Scharfe Worte von Jesus über Judas, Lukas 22, 21, folgende. Jesus sagt beim Abendmahl, die Hand dessen, der mich ausliefert, ist mit am Tisch, Vers 21 und Vers 22 dann, weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Genau. Oder Johannes Evangelium 17, 12, die Abschiedsrede Jesu, ich habe sie behütet und keiner ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Wir bleiben beim Thema, auch mit der nächsten Zuschrift. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, in der Heiligen Schrift gibt es zum einen die Aussage, dass es für Judas besser wäre, wenn er niemals geboren wäre. Andererseits steht auch geschrieben, dass alles so kommen musste, damit sich die Schrift erfüllt und Jesus sein Erlösungswerk vollziehen konnte. Meine Frage, ist Judas auch durch Jesus Christus gerettet und nahm er vielleicht durch einen höheren Willen Gottes dieses Schicksal auf sich? Oder ist Judas der ewige Verräter, der zusammen mit dem Satan in der Hölle verdammt ist, damit er den eingeborenen Sohn Gottes verraten hat? Können Sie mir weiterhelfen für eine Antwort? Wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank und Gottes Segen.
Also Jesus ist eindeutig für alle gestorben. Er lässt sich mit ausgebreiteten Armen annageln, um zu zeigen, dass er mit diesen Armen der Liebe, mit seiner Hingabe die ganze Welt, ja, den ganzen Kosmos umarmen möchte. So heißt es auch in Johannes 1, 26, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, des Kosmos heißt es im Griechischen, hinwegträgt. Das Angebot der objektiven Erlösung gilt tatsächlich für alle. Deshalb ist eine solche Frage durchaus auch berechtigt. Es wird aber in der Heiligen Schrift sehr klar geschildert, dass es zwei Weisen gibt, wie man mit Verrat umgeht, wenn man persönlich Verrat begonnen hat. Judas endet dann, indem man nicht an die Barmherzigkeit Gottes glaubt und sich erhängt. Dramatisches Ende. Nicht Petrus, der erste Papst, ja, also der diese große Rolle auch spielt, jetzt eben im Apostelkollegium, der Jesus als erster Mensch bekannt hat, als den Messias und den Sohn Gottes. Von ihm lesen wir dann die Beichte im Johannesevangelium im 21. Kapitel, wo Jesus ihn dann fragt, liebst du mich, liebst du mich, hast du mich lieb? Und bei der dritten Frage steht dann dort eben jetzt, da sind sie am Seeufer von Galiläa wieder, und bei der dritten Frage heißt es, da wurde er traurig, weil Jesus ihn dreimal gefragt hatte. Das ist eindeutig ein Bezug, dass ihm hier aufgeht jetzt, dass diese dreimalige Frage nach der wahren Liebe sich bezieht auf den dreimaligen Verrat, den eben Petrus hier aus purer Feigheit, er der Großmäulige, der gesagt hat, also das soll dir nie passieren und ich werde, und was er alles dafür Programmatik von sich gegeben hat, die alles Quatsch macht, ja, weil er dann eben genau in dieser Feigheit versagt hat, aber er bereut dann am Schluss, ja, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich sehr lieb habe. Also Petrus ist unser Vorbild. Ja? Petrus ist das, was wir jetzt hier lernen sollen. Egal wie groß die Sünde ist, die wir begangen haben, nicht, also wenn wir uns in die Arme Jesu werfen, Herr, du weißt alles, du weißt, dass, auch ich, dass ich dich auch lieb habe, ich bereue und so weiter und ich glaube an dich, dass du die Barmherzigkeit bist. Das ist der Weg, der uns Christen hier gezeigt wird, in dieser Gegenüberstellung eben dieser beiden Figuren, die hier im Heilsdrama Jesu jetzt eben vorkommen. Der eine, der nicht an die Barmherzigkeit Gottes glaubt und so furchtbar tragisch jetzt eben endet, Judas Iskariot, der andere nicht, also Simon, der Petrus, der Fels, der sich in die Barmherzigkeit Gottes wirft und damit eben jetzt auch genau das zeigt, was Kirche ist, denn der ist dann nicht weniger als der, wo beim Pfingstereignis sich Pater, Meder, Elamiter, Bewohner von Pontus und Phrygien, als der Pontifex, als der Papst jetzt eben, der die Völker jetzt eben schon sammelt beim Pfingstereignis, damit er dort eben verkündet, dieser Christus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, er ist der Messias, der Retter.
Wobei wir auch sagen müssen, dass auch Judas bereut, Matthäus 27, 3 bis 5, als Judas sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute ihn seine Tat, heißt es dort. Er bringt den hohen Priestern, den Ältesten, die 30 Silberlinge zurück, sagt dazu, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Er wirft dann die 30 Silberlinge in den Tempel, weil die hohen Priester das nicht wollen. Er geht hin und er hängt sich. Also es gibt auch die Reue des Judas, wobei er sich nicht in die barmherzigen Hände Gottes flüchtet, wie du das vorher gesagt hast, aber auch dort dazu eine Zuschrift. Hallo, liebes Team von STS, Sie haben immer gute, klasse Ausführungen zu allen Fragen. Bei mir persönlich ist in den letzten Tagen eine Frage entstanden, die in die jetzige Heilige Woche passt. Vielleicht können Sie mir helfen oder einen Tipp geben. Es handelt sich um Judas, den Verräter und seinen Tod. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, 16 bis 20, stürzt er zu Boden auf dem Acker und bricht auseinander. Bei Matthäus 27, 3 bis 5 erhängt er sich. Was passt denn jetzt? Viele Grüße.
Also grundsätzlich sind die Osterberichte nicht harmonisierbar. Sie werden aus einer Perspektive geschildert. Auch beim Tod des Judas war ja offensichtlich keiner der Augenzeugen jetzt eben dabei. Sie werden aus einer Perspektive geschildert, die herausstreichen möchte, dass hier jemand, der etwas schwerwiegend Bösartiges getan hat, dass der jetzt eben eine Strafe hier auf Erden empfängt, weil er sich der Reue nicht öffnet. Also das ist so der springende Punkt, der hier geschildert wird. Ich möchte noch eines hinzufügen, weil sonst wird so ein bisschen eine Bibelgeschichte, Betrachtung und Spekulation. Und es gibt wirklich hunderte Theorien zum Judas, tatsächlich eben auch von prominenten Theologen, auch, dass er der eigentlich Gläubige gewesen sei, der an die Gottesherrschaft Jesu geglaubt hat und ihn gleichsam zwingen wollte, sich jetzt eben zu offenbaren, indem er ihn verraten hat und so weiter und so fort. Aber was vielleicht bleiben sollte, was ich auch erst kennengelernt habe, wie ich ins Kloster eingetreten bin, dass am Mittwoch gefastet wird, weil der Verrat des Judas am Mittwoch war. Wir haben im Kloster zwei große Fasttage, also wir Zisterzienser. Das eine ist natürlich der Freitag, wo Christus am Kreuz stirbt und das Leiden auf sich nimmt. Und der andere Fasttag ist der Mittwoch, in der Mitte der Woche, wo eben des Verrates des Judas gedacht wird. Ich bringe das nur, weil es vielleicht auch interessant ist, also für mich, ich denke, am Mittwoch ist auch das Fest des heiligen Josef, muss man dazu sagen, also der Wochentag des heiligen Josef. Aber eben jetzt, dass man einfach sowas auch vielleicht in die Spiritualität aufnimmt, weil zwei Fasttage, wir haben dann noch den Montag auch noch abgeschwächt jetzt eben vom Essen her, dafür ist der Donnerstag, wird groß gefeiert vom Essen. Entschuldigung, dass ich mich in so praktische Dinge jetzt eben verlaufe, aber alles das, was uns hier geschildert wird, an Matthäus ist nicht, da geht es, über Judas, da geht es nicht darum, jetzt eben uns hier, wie soll ich sagen, also einfach einen Bericht zu geben, einen Polizeibericht aus der damaligen Zeit, sondern das ist schon eine Anleitung, wie die Evangelisten eben jetzt ihre Gemeinden, die es damals schon gegeben hat, wie sie denen erzählen, wie man jetzt eben mit größtmöglichen Sünden und Verbrechen jetzt eben umgehen soll. Und das, was wirklich von Judas für uns bleibt, ist nicht so. Ja? Also so nicht. Ja? Also so zerplatzt du, ja, so endest du in der Verzweiflung, im Erhängen, nicht so wie Petrus. Das ist die Art und Weise, wie wir mit der Sünde, mit unseren Sünden gegenüber dem Herrn umgehen sollen.
Eine Erklärung, eine Deutung, wie diese beiden Bibelstellen, das Matthäus-Evangelium Kapitel 27 und die Apostelgeschichte zusammengehen, geht folgendermaßen, also Judas hat seine Tat bereut, er bringt die 30 Silberlinge zurück, die nehmen die nicht, weil sie nicht in den Tempelschatz genommen werden dürfen, es würde den Tempelschatz verunreinigen, dann gehen sie hin und kaufen einen Acker, den Acker des Töpfers, der sogenannte Blutacker, und werfen dann den Judas, sie nehmen dann den erhängten Leichnam und werfen dann den auf den Blutacker, und der ist in so einem Abhang. Und da heißt es dann in der Apostelgeschichte 1,18, stürzte vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle seine Eingeweide quollen heraus, als er den Abhang in Worte geworfen werde. Aber wie du eben gesagt hast, so einfach ist es nicht zusammenzubringen, weil es, glaube ich, in der Apostelgeschichte heißt, dass Judas selber den Acker gekauft hat mit diesen 30 Silberlingen, und das passt dann nicht zusammen. Pater Karl, nochmal zurück zu dieser großen Frage, ob denn Judas auch gerettet ist. Es war 2018, möchte man noch eine Sache anbringen, da empfing Papst Franziskus eine Gruppe von Jugendlichen, und einer der Jugendlichen hatte Papst Franziskus erzählt, er sei im Waisenhaus und ein Freund von ihm sei an einem Gründonnerstag verstorben. Und der orthodoxe Priester habe gesagt, also steht zwar auf Vatican News, dieser Jugendliche sei als Sünder gestorben und werde deshalb nicht ins Paradies kommen. Und der Papst antwortete dann, vielleicht habe er den Priester falsch verstanden oder der Priester habe einen schlechten Tag gehabt. Die typische Antwort von Papst Franziskus. Wortwörtlich. Jedenfalls sage ich dir, dass Gott uns alle ins Paradies bringen will, ohne Ausnahme. Und dann heißt es weiter auf Vatican News zu dieser Aussage von Papst Franziskus, auch von Judas könne kein Mensch sagen, ob er nicht vielleicht doch ins Paradies gekommen ist. Wir können das als Titel dieser Sendung nehmen. Und Franziskus erinnerte dann an das Bild vom guten Hirten, der das verletzte Schaf auf seine Schultern heimtragen, und sagte, wie ich Jesus kenne, bin ich sicher, dass er das in der Karwoche mit eurem Freund getan hat, eben diesem verstorbenen Jugendlichen.
Ja, also Jesus ist für alle gestorben. Ich bin aber kein Anhänger der sogenannten Apokatastasis, die Origenes schon im 3. Jahrhundert vertreten hat, die man so zusammenfassen kann. Es kommen alle in den Himmel. Was hier gesagt werden will vom Papst Franziskus ist, dass die Barmherzigkeit Gottes unermesslich ist und dass sie wirklich allen gilt. Darf ich aber eine kurze Sache einbringen, weil ich es neben mir habe? Es gibt was ziemlich Sensationelles. Das ist jetzt ganz frisch am Markt und ich habe da mitgearbeitet. Im 2. Jahrhundert hat ein syrischer Theologe alle 4 Evangelien in einem zusammengefasst. Das heißt, es fallen die Parallelen weg. Jesus hat ja nicht 4 Leben gelebt, sondern ein Leben gelebt. Und er hat keinen einzigen Bibelvers weggelassen. Und das ist jetzt eben erschienen, herausgegeben vom Peter Löw, das sogenannte Diatessaron oder mit dem Titel Das eine Evangelium. Weil für mich ist das total spannend jetzt. Also ich kenne die 4 Evangelien und ich lese die auch dauernd. Aber hier ist das alles zusammengestellt. Und ich schaue dann hier nach, was ist mit Judas und so weiter, was ist mit den Emmaus-Jüngern. Du hast einfach ein Kapitel und das schildert eine Begebenheit und da sind eben die verschiedenen synoptischen Stellen und auch Johannes ist alles drinnen, aber neu zusammenkomponiert. Ich möchte es sehr empfehlen, weil es war das Missionsinstrument der frühen Kirche. Die haben nicht 4 Evangelien verteilt, die haben dieses eine Evangelium verteilt und jeder konnte sich dann informieren, was da jetzt eben los ist. Also Origenes sagt, alle kommen in den Himmel und Gott wäre sogar, der Logos wäre sogar Engel geworden, um die Teufel, die ja Geister sind, jetzt zu erlösen und so verschiedenes mehr. Papst Franziskus betont sehr die Barmherzigkeit und da ist er sehr auf Gleichklang mit einem anderen Jesuiten, das ist Hansus von Balthasar, großer Theologe, er hat dann den Jesuitenorden verlassen, ist als Weltpriester gestorben, als Kardinal noch dazu. Und mein Lieblingstheologe auch, Und der hat es auch ganz deutlich betont, die Hoffnung, die wir haben müssen und das Beten und das Wollen muss dem Hoffen, Beten und Wollen Jesu entsprechen. Sonst bist du kein Christ, sonst trägst du den Namen Christ eben nicht zurecht, denn Christus wollte, dass alle gerettet werden. Und wir Christen müssen auch wollen, dass alle gerettet werden. Wollen, ja. Wir müssen wollen, dass die Hölle leer ist. Aber zugleich eben jetzt auch den Realismus haben, dass das nicht der Fall sein könnte, sein wird und so weiter. Wir wissen es nicht, denn die Kirche hat tatsächlich in 2000 Jahren nie von jemandem definitiv gesagt, dass er das Ziel des ewigen Lebens verloren hat, auch nicht von Judas, das ist ganz richtig jetzt eben. Und deshalb müssen wir wollen, dass alle in den Himmel kommen. Und deshalb hat der Engel von Fatima auch die Kinder gelehrt in Fatima vor den Marienerscheinungen: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Und noch zum Schluss auf den Punkt: Das ist nicht eine billige Apokatastasis. Das ist nicht, also alle kommen in den Himmel, weil sie so brav sind. Sie sind nicht brav, sie sind Verbrecher, sie sind Verräter, sie sind Lügner, wir auch, jeder von uns trägt unsere Sünde. Nicht ein billiges ist eh wurscht und ihr kommt eh alle in den Himmel, macht's was wollt in eurer Freiheit, ich hole euch eh alle in den Himmel. So ist Gott nicht. Er hat sich, um uns zu erlösen, um alle Menschen zu retten, das war tatsächlich in Christus seine Absicht, um alle zu retten, hat er sich ins Leiden geworfen, hat er sich ins Sterben geworfen, hat er die bittersten Qualen körperlicher und seelischer Art auf sich genommen. Und das ist die Haltung, die wir auch haben sollten, eine Haltung der Sühne, für jene zu beten, zu sühnen, zu opfern, die eben nicht dabei sind, damit auch die in den Himmel kommen. Das ist unsere missionarische Aufgabe, weil die Pauline Marie Charicot, unsere Gründerin, ich habe sie da immer vor mir liegen, also das so gesehen hat. Deshalb ist Weltmission entstanden, deshalb gibt es uns als päpstliche Missionswerke. Wir müssen wollen, dass alle Menschen zu Gott kommen.
Diese Figur des Judas bringt viele halt auch zum Nachdenken. Es ist ja auch in der christlichen Kunst so, es wird ja immer wieder verwiesen auf diese Kathedrale in Vézelay in Frankreich, hoch oben ist ein Kapitel. Da ist dargestellt, auf der einen Seite, da hängt der Judas, auf der anderen Seite, wie der gute Hirt, so wird es gedeutet, diesen erhängten Judas eben ins Paradies trägt. Vielleicht von daher auch diese Hoffnung, dass vielleicht auch Judas gerettet ist, die
Genau.
ja in der Stunde der Seelsorge in etlichen Zuschriften
Ja.
immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt und ich bitte dich um ein Gebet und um den Schlusssegen.
Ja, meine Intention bei dem Gebet ist, dass wir alle wollen, in den Himmel zu kommen, gerecht und heilig zu leben, um in den Himmel zu kommen, dass wir aber auch nicht auf die vergessen, die der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen und dass wir auch die immer wieder ins Gebet nehmen und durch Sühne und Opfer dazu beitragen, dass alle in den Himmel kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für die Zuschriften, das Interesse hatten an dieser Ausgabe von SDS. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.